lesen uns aus dem dritten Kapitel des ersten Timotheusbriefes heute die Verse 8 bis 13. Da geht es jetzt nicht um die Ältesten in erster Linie, die Bischöfe, sondern um die Diener, die Diakone, die an der Gemeinde Dienst tun sollen, einen geheiligten Dienst. Desgleichen, die Diener sollen ehrbar sein, nicht zweizüngig, nicht Weinsäufer, nicht unehrliche Hantierung treiben, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen haben. Und diese lasse man zuvor versuchen, danach lasse man sie dienen, wenn sie unsträflich sind. Desgleichen ihre Frauen sollen ehrbar sein, nicht Lästerinnen, nüchtern, treu in allen Dingen. Die Diener lass einen jeglichen sein, eines Weibes Mann, die ihren Kindern wohl vorstehen und ihren eigenen Häusern. Welche aber wohl dienen, die erwerben sich selbst eine gute Stufe und eine große Freudigkeit im Glauben an Jesum Christum. Es geht ja in diesen Abschnitten immer wieder um die Gemeinde Gottes, um die Gemeinde des Herrn Jesus, die er selbst erkauft hat, mit seinem Blut durch das Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgatha. Und nun möchte er sein Leben umsetzen im Leben seiner Gemeinde. Und das ist auch sehr verständlich. Nicht, weil die Gemeinde unbedingt, und das möchte ich vorausschicken, in sich gesehen besser werden soll. Sie kann nicht besser werden, als sie schon ist in Christus. Denn die neue Geburt ist ein Leben, was 100% vollkommen ist. Das kann man nicht mehr verbessern. Aber weil Jesus Christus die Seinen auch noch zu einem Dienst eingesetzt hat, nachdem sie gläubig wurden an ihn hier in dieser Welt, muss das, was vergänglich ist an ihnen, nämlich der Leib, auch verändert werden. Denn der muss ja mittragen in dieser Zeit. Er muss ja mitarbeiten und er soll sich nicht querstellen gegen das neue Leben, sondern er soll untergeordnet werden unter das neue Leben und soll diesem neuen Leben ähnlich werden, und wo es nicht geht, soll er stille schweigen und nicht mehr mitreden können. Damit die Botschaft, die Gott in Jesus Christus in dieser Welt noch anderen Menschen mitteilen möchte, nicht durch den schlechten Wandel der Christen zunichte gemacht wird. Denn es soll nicht nur eine Rede der Worte, und das wissen ja alle, die Kinder haben, wissen das sehr genau, eine Rede der Worte zu hören sein, sondern ein Leben. Kinder kann man zum Beispiel nicht mit Worten erziehen. Man kann sie mit Worten dressieren, aber nicht erziehen. Denn Worte helfen bei Kindern nicht. Sie nehmen den größten Teil über ihr Auge auf. Und was sie sehen, das machen sie. Und wenn der Papa sagt, das machst du nicht, und sie sehen, der macht es für sich doch, dann machen sie es auch. Obwohl sie die Worte gehört haben. Und das ist mit dem Evangelium in dieser Welt auch so. Die Menschen schauen zunächst auf das, was wir sind und nicht, was wir sagen. Und weil wir da Schwierigkeiten haben, durch den alten Menschen, der uns noch anhaftet, der nicht vollkommen ist, lautet ja das Gebot, wie im 1. Thessalonicher 4, Vers 3, das ist der Wille Gottes, eurer Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei. Hurerei ist ja nicht nur ein körperlicher Begriff im Blick auf Sexualität, sondern Hurerei ist eine Gleichstellung mit dem Wesen der Welt in mancherlei Dingen, im Denken, im Tun, im Sein. Heiligung. Darum werden also in der Gemeinde, die Jesus gehört, Älteste und Diener berufen, das heißt Diakone, die auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen durch die Kraft des Heiligen Geistes, damit die Gemeinde Jesu präpariert wird. Es geht ja nicht darum, eine Zucht von Menschen über Menschen auszuüben, das soll in dem Timotheusbrief klar werden. Kein Mensch hat das Recht, über irgendeinen anderen zu herrschen. Keiner. Und wenn es tut, versündigt er sich sehr stark. Darum steht auch in der Schrift zu den Aposteln, und die Apostel sagen dann zu den anderen, ihr sollt nicht über die Herde Christi herrschen, sondern weiden. In Abhängigkeit von Jesus. Denn nur einer hat das Recht, über uns zu herrschen. Das ist Gott in Jesus Christus allein. Der Apostel Paulus zeigt durch den Heiligen Geist auf, dass nicht nur Älteste, Bischöfe werden sie hier auch genannt, die Gemeinde leiten und versorgen können, sondern dazu auch Helfer, Diener oder Diakone von diesem griechischen Wort abgeleitet zu ihrer Ergänzung in der Arbeit benötigt werden und eingesetzt werden sollen. Diakone in der Gemeinde sollen auch ein geheiligtes Glaubensleben führen, wie die Ältesten, die dazu berufen sind. Und Diakone sind nicht nur einige wenige, sondern wir können als Diakone und auch Diakonissen alle bezeichnen, die in der Gemeinde irgendeine Verantwortlichkeit für den Nächsten haben. Wo auch immer, was sie tun einen diakonischen Dienst, ja? Sie sind Diakone und Diakonissen. Diakone sind also nicht in derselben Verantwortung wie die Ältesten, wie die Bischöfe, von denen haben wir ja gelesen, dass sie 15 prägende Wesenszüge und Eigenschaften aufzeigen müssen und auferlegt bekommen, damit sie dieses Amt erfüllen können, um Jesu willen. So wird von den Diakonen nicht die gleiche Vorbildfunktion verlangt. Wenn von ihnen zum Beispiel auch die Lehrgabe gar nicht verlangt wird, sie wird aber verlangt von den Ältesten, den Bischöfen. Das ist nämlich der Empfang des Wortes Gottes, die Lehrgabe, Empfang des Wortes Gottes im Heiligen Geist und die Weitergabe desselben. So verlangt doch der Herr 6 Verantwortungsvoraussetzungen in ihrem Leben, im Leben der Diakone. Sie sollen zum Beispiel, ein Diakon soll nur Mann einer Frau sein. Das hat also Vorbildfunktion. Ein Diakon, der sich hat immer wieder scheiden lassen und neu heiratet, kann nicht dienen, weil er durch sein Vorbild andere verführt, das Gleiche zu tun. Und es ist auch so, selbst wenn man anderen sagen möchte, bitte tu nicht das, wie ich es jetzt tue, so verlassen sich doch die Menschen darauf, wenn jemand geistlich geprägt sein will und in seinem, ich rede nur von dem Stand, nachdem er gläubig wurde, in seinem Stand anders handelt, als er es dem anderen sagt. Mann einer Frau sein, so haben wir in Vers 12 gelesen, seiner Familie gut vorstehen, das ist eigentlich für Diakone auch eine gute Ergänzung, wenn sie verheiratet sind. Selbst in der Jugendarbeit ist es immer gut, verheiratet zu sein, weil man dadurch die Fronten zwischen den Geschlechtern ganz eindeutig aufzeigt. Kein Trinker sein, keine unehrlichen Handlungen vornehmen, also kein Betrug, keine Falschheiten vornehmen. Und etwas Wichtiges, was hier bei den Bischöfen gar nicht erst erwähnt wird, weil man einfach davon ausgeht, das hat sowieso nicht stattzufinden, wird aber für die Diakone erwähnt. Sie sollen nicht zweizüngig sein. Sie sollen nicht unterschiedlich bewerten und reden, sondern eindeutig sein. Das musste hier für die Diakone extra hervorgehoben werden. Sie stehen in einer anderen Verantwortlichkeit und der Kompromiss mit dem äußeren Leben scheint da noch näher gelegen zu haben als bei den herausgerufenen Bischöfen und Ältesten. Nicht zweizüngig. Und dann soll das Geheimnis des Glaubens an Gott in Jesus Christus in einem reinen, sauberen Gewissen Gott gegenüber unter ihnen zu spüren sein und bewahrt bleiben. Diakone sind anzusehen, wenn wir das mit dem alten Bund vergleichen, wie die Leviten. Die Leviten, die Gott herausgerufen hat und den berufenen Priestern zur Seite stellte. Leviten waren keine Priester, sondern Aaron wurde zur Priesterschaft herausgerufen und seine Nachkommen. Die Priester hatten ein anderes Amt als die Leviten. Die Leviten waren Helfer im Gottesdienst, der verordnet war vom lebendigen Gott. Und die Priester, sie versündigten sich viel mehr, wenn sie etwas falsch machten im Gottesdienst, als die Leviten. Die Leviten sollten abhängig sein von den Priestern. Was diese sagen, sollten sie tun. Sagen sie was Falsches, tun sie was Falsches. Zur Rechenschaft wurden immer die Priester gezogen. Die Leviten sollten also diesen Dienst, den Gottesdienst der Priester, unterstützen. Die Diakone in ihren Bereichen sollen den Dienst der Ältesten oder Bischöfe genannt hier unterstützen. Ich lese uns mal aus dem Alten Testament 4. Mose 3 und aus 4. Mose 18. Erstmal Vers 5 bis 10 aus dem 3. Kapitel. Da wird uns das deutlich, wie Gott das geordnet hat. Das ist Priester und Diener gibt oder Bischöfe und Diakone. Kapitel 3, Vers 5, der Herr redete mit Mose und sprach, bringe den Stamm Levi herzu und stelle sie vor den Priester Aaron, dass sie ihm dienen, dass sie ihm, also dem Priester Aaron, dienen. Und seiner und der ganzen Gemeinde Hut warten vor der Hütte des Stifts und dienen am Dienst der Wohnung und warten alles Gerätes der Hütte des Stiftes, also sie haben den Reinigungs-, den Putzdienst, den Erhaltungsdienst, den Tragedienst, wenn es um den Abbau der Stiftshütte ging und Beförderung der Stiftshütte und Wiederaufbau ging, diesen Dienst sollten sie übernehmen. Alles sollte ordentlich sein, alles sollte sauber sein. Warten alles Gerätes der Hütte des Stifts und der Hut der Kinder Israel zu dienen am Dienst der Wohnung. Und sollst die Leviten Aaron und seinen Söhnen zuordnen. Zuordnen zum Geschenk von den Kindern Israel. Aaron aber und seine Söhne sollst du setzen, dass sie ihres Priestertums warten. Also auch hier wurde der Unterschied schon gemacht. Die Priester sollten Helfer zur Seite kriegen. Und das ist hier im Neuen Testament das Gleiche. Die Bischöfe, die Ältesten, sollen Diakone bekommen, die auch auf Anweisung der Ältesten die Gemeinde mit fördern. Und wir werden noch hören, in welcher Weise das geschah. Im 18. Kapitel von 4. Mose lese ich noch die Verse 6 und 7. Siehe, ich habe die Leviten, eure Brüder, genommen aus den Kindern Israel, dem Herrn zum Geschenk und euch gegeben, dass sie des Amts pflegen an der Hütte des Stiftes. Du aber und deine Söhne, also hier wird zu Aaron gesprochen, mit dir sollt eures Priestertums warten, dass ihr dienet in allerlei Geschäft des Altars und inwendig hinter dem Vorhang. Da durften nämlich die Leviten nicht hin, hinter den Vorhang. Wir müssen also erkennen, auch im Lichte der Bibel, dass es Aufgabenunterschiede gibt, dass nicht jeder alles gleich weiß und wissen muss, dass es gewisse geistliche Abhängigkeiten gibt und wohl dem, der sie beachtet. Eine Gleichstellung in der Aufgabe in der Gemeinde Jesu kann nicht vorhanden sein. Dann gäbe es keine Ergänzung und dann gäbe es nicht ein großes Ganzes. Es muss also auch eine gewisse Ergänzung und auch Abhängigkeit im geistlichen Dienst im guten Sinne vorherrschen. So die Leviten von den Priestern. Die Priester konnten nicht alles bewältigen. Die Leviten kriegten auch nicht alle Offenbarungen wie die Priester. Aber sie bekamen die Anordnung, dies und jenes zu tun. Die Leviten sollten sich in ihrem Dienst den von Gott berufenen Priestern in ihren Ämtern unterordnen. In gleicher Weise soll es also auch bei den Diakonen sein, die sich den Bischöfen, den Ältesten unterordnen müssen. Nicht, weil es den Ältesten so gefällt, sondern weil Gott es so will. Wie werden Diakone berufen? Während die Ältesten in der Heiligen Schrift durch den Geist Gottes berufen, begabt und bestätigt werden, werden Diakone in der gläubigen Gemeinde gewählt. Apostel und Älteste wurden nach Fasten und Beten vor dem Herrn immer durch den Heiligen Geist ausgesondert. Sie wurden versehen mit dem Charisma, das Wort Gottes zu empfangen und weiterzugeben, wie wir es auch im Galater 1,16 lesen, wo Paulus sagt, ich habe es einfach von Christus bekommen und ich gebe es so weiter. Ich habe es von keinem Menschen gelernt. Ein Diakon hat es nicht so bekommen, wie die Apostel und die Ältesten. In der Apostelgeschichte 15, Vers 28 lesen wir mal dazu, genau auch wieder eine Stelle, die das bestätigt. Es gefällt dem Heiligen Geist, sagen hier die Apostel und uns. Also nicht wir machen das, sondern der Heilige Geist hat das bestimmt. Wir passen uns nur der Offenbarung des Heiligen Geistes an. Euch keine Beschwerung mehr aufzulegen als nur diese nötigen Stücke. Da ging es ja um die Diskussion. Wie sollen sich die Heidenchristen verhalten? Sollen die auch die Speisegesetze halten, sich beschneiden lassen und so weiter und so weiter? Und dann haben sie gebetet und direkte Wegweisung bekommen vom Herrn. Dem Heiligen Geist hat es gefallen, er hat es uns offenbart und uns gefällt es auch, dies und das nun zu schreiben. In der Offenbarung 19, 10b steht ja auch, dass der Geist der Weissagung, das heißt also, des Wortes Gottes ist der Geist Christi, der Geist Christi. Hier muss also, das soll sagen, eine direkte Offenbarung des Wortes stattfinden bei denen, die das Charisma bekommen haben, es weiterzugeben. Sie können es nicht um drei Ecken herum sich geben lassen, sondern sie müssen es direkt bekommen, eine Erleuchtung über dem Inhalt des Wortes Gottes. Apostelgeschichte 13, 2 hatten wir das letzte Mal schon gesehen und dazu lesen wir dann 14, Vers 23 auch noch. 13, 2 sehen wir dieses Prinzip. Da sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Also, sie wurden nicht gewählt von der Gemeinde, dass sie als Missionare unterwegs sein sollten, sondern in dem Falle, als Apostel und Älteste wurden sie berufen, bestätigt durch den Heiligen Geist. Sie konnten sich eventuell wehren dagegen, sie konnten ungehorsam sein, aber sie konnten nicht sagen, sie seien nicht berufen. Die Berufung kommt hier von Gott. Kapitel 14, Vers 23 lesen wir, und sie ordneten ihnen hin und her Älteste in den Gemeinden, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden sind. Das heißt, im Fasten und im Gebet wurde die Offenbarung gegeben, wen Gott hier berufen hat. Die Diener, die Diakone dagegen, wurden von der Gemeinde gewählt und unter Handauflegung gesegnet durch die Ältesten. In Apostelgeschichte 6 lesen wir, dass es ja eine Unstimmigkeit in der Gemeinde gab darüber, dass die Witwen in der Gemeinde übersehen haben in der täglichen Handreichung. Also das heißt, die Heidengläubigen, die hinzugekommen sind, da gab es ja auch Witwen. Und die Hebräer haben nur für die Hebräer gesorgt und nicht für die aus den Heidengläubigen. Und da gab es ein Gemurmel, die Apostel oder Ältesten sollten sich der Sache annehmen. Da sie aber am Worte Gottes an ihrer Aufgabe bleiben mussten, so wie der Priester im Alten Testament an der seinen, mussten also Leute gewählt werden. Im alttestamentlichen Sinne waren es dann die Leviten, im neutestamentlichen Sinne die Diakone. Da heißt es dann in Kapitel 6, Vers 3, eine Aufforderung an die Gemeinde: Liebe Brüder, seht unter euch nach, schaut unter euch nach 7 Männern, die ein gut Gerücht haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, welche wir dann bestellen mögen zu dieser Notdurft. Also hier wurde dann in dem Falle nicht gefastet und gebetet, Herr, wen willst du aussondern, sondern die Gemeinde soll feststellen, wo sind da Gläubige, die wirklich verbindlich mit Jesus leben, die auch Begabungen haben und uns dienen können. Schaut nach denen und bringt sie hervor. Wir merken also den Unterschied zwischen Apostelältesten und Diakonen in der Berufung. In Philipper 1, Vers 1 schreibt ja Paulus auch an die Philipper getrennt. Er wirft nicht alles in einen geistlichen Topf, sondern er sagt ja hier, Paulus und Timotheus sind Knechte Jesu Christi. Sie schreiben allen Heiligen in Christo Jesu zu Philippi samt den Bischöfen und den Diakonen. Also hier wird unterschieden zwischen diesen beiden. Die einen wurden gewählt, die anderen wurden berufen. Nun, welche geistliche Haltung sollten und sollen die Diakone haben? Sie sollten und sollen, haben wir gelesen, voll Geistes sein, vom Geist Gottes erfüllt. Es ging im Grunde genommen um ganz einfache Aufgaben. Ich sag's mal salopp, es ging um Essensausgabe. Die Witwen sollten mit Essen versorgt werden. Dazu brauchte es Männer voll Heiligen Geistes. Und ich werde noch gleich erklären, warum. Kann denn nicht jeder das Essen austeilen? Konnte das nicht jeder in der Urgemeinde machen? Ist doch bloß Essen austeilen. In der Gemeinde Jesu geht's grundsätzlich immer um mehr. Nie um diese profanen Dinge allein, sondern da geht es nicht um das, was ausgeteilt wird, sondern wie es ausgeteilt wird. Gemeinde Jesu wird ja nicht durch die leibliche Speise gefördert, sondern durch die geistliche Speise gefördert. Und darum mussten Männer, die Essen ausgeben, voll Heiligen Geistes sein. Der Dienst des Diakons in der Gemeinde, wenn er sich auch auf soziale Bereiche in erster Linie bezog, aber auch auf geistliche, soll aus der Gesinnung Jesu versehen werden. So als ob Jesus selbst das Essen austeilt an die gläubig gewordenen Witwen. Als es in der Urgemeinde also um diese Versorgung der Witwen ging, mussten Männer gesucht werden, die dazu befähigt waren, indem sie wirklich ein Zeugnis der Liebe Jesu in sich trugen. Ich lese dazu nochmal den Vers 3 und den Vers 5 aus der Apostelgeschichte 6. Darum, ihr lieben Brüder, seht unter euch nach 7 Männern, ein gutes Gerücht sollen sie haben, voll Heiligen Geistes sollen sie sein, voll Weisheit, welche wir dann bestellen mögen zu dieser Notdurft, also der Essensausgabe. Vers 5, und die Rede gefiel der ganzen Menge wohl, und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligem Geist, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen von Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel und beteten und legten ihnen die Hände auf. Also sie schauten tatsächlich für diese ganz geringen Dienste nach geistlich geprägten Glaubensgeschwistern aus. Während die Ältesten am Amt des Wortes und des Gebetes dienten, sollten sollte die Diakone die Liebe Jesu in Form der praktisch geistlichen Hilfe weitergeben. Durch Männer, die nicht nach menschlicher Betrachtung einer Lebenslage und menschlicher Beurteilung derselben handelten, sondern aus der Betrachtung und der Liebe Gottes in Jesus Christus. Denn Petrus sagte auch hier in Vers 2, da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es taugt ja nicht, dass wir das Wort Gottes unterlassen und dass wir zu Tische dienen. Das taugt nicht. Wir müssen an unserem Amt bleiben. Die anderen aber sollen es auch jetzt in der Liebe Jesu versehen. Denen auch materiell zu dienenden Glaubensgeschwistern sollte und soll zuerst die fürsorgende Liebe Gottes zuteil werden. Durch solche Segnung sollen nicht in eine menschliche Abhängigkeit die Armen geraten. Denn die könnten ja doch durch eine menschliche Art des Dienstes ein schlechtes Gewissen kriegen. Mir muss gedient werden. Oh ja, muss ich mich ganz klein machen und Danke sagen. Das soll in der Gemeinde Jesu vermieden werden. Sondern sie sollen gestärkt werden und groß werden dürfen und sagen: Danke, Gott hat mich gesegnet. Genau das Umgekehrte. In der Welt geschehen ja materielle Abhängigkeiten. Und das soll durch die Liebesgabe aber nicht in der Gemeinde vorherrschen. Es soll keine Scham aufkommen über die Hilfsgaben, die der Einzelne bekommt und die Tätigkeiten, die er an sich verspürt, sondern er soll Gottes Handreichung erkennen dadurch. Gottes Handreichung. Und hier merken wir, warum der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist diesen Wert auf die geheiligten Diener legt. Denn der Dienst an den Witwen, in dem Fall in der Urgemeinde, und an den anderen Armen soll ein Dienst Gottes sein. Eine Handreichung Jesu für den Einzelnen. Neben den äußeren Ordnungseigenschaften in ihrem Glaubensleben, bei den Diakonen, so wie die Einehe, die Ehrlichkeit, Lasterfreiheit, zuchtvolle Ordnung im Haus, Familie und Hof, sollen sie auch gradlinig in der Wahrheitsbezeugung sein, also nicht zweizüngig. Ihre Rede soll so sein, wie es der Herr Jesus sagte, Matthäus 5, 37, Ja soll wirklich Ja sein. Nein soll wirklich Nein sein. Denn bei allen, die dienen in der Gemeinde, soll deutlich sein, dass Gott mit ihnen ist. Und was dort gesagt und getan wird, dass es die Wahrheit ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass das nicht immer umgeschmissen und revidiert wird. Ja soll Ja sein, Nein soll Nein sein. Verlässliche Aussagen und Zusagen sollen gegeben werden, wodurch die zu umsorgende Gemeinde in die Ruhe kommt und in die Geborgenheit, weil sie weiß, dass es richtig so, was hier getan und gesagt wird. Jetzt nochmal zu den Aufgaben der Diakone. Dieses griechische Wort für Diener heißt ja Diakonos und bezeichnet ja jemanden, der andere zum Beispiel bei Tische bedient. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einem Sklaven, der auch ein Diener ist, Doulos, und einem Diakon. Ein Sklave versieht seinen Dienst unfreiwillig. Er muss ihn tun. Aber ein Diakon, ein Diener, dient freiwillig. Er nimmt Anweisungen entgegen, Aufträge und führt sie aus. Ein Diakon versieht also seinen Auftrag freiwillig. In dem Hochzeitsmahl, das in Matthäus 22 angesprochen wird, werden von dem König Diener ausgesandt. Sie sind Befehlsempfänger und versehen den Befehl, üben ihn aus. Wir lesen zum Beispiel von diesem freiwilligen Dienst, Diakonia, dass das Haus des Stephanas so einen diakonischen Dienst versah, 1. Korinther 16, Vers 15, ganz freiwillig, ungezwungen. Ich lese uns das mal vor, 1. Korinther 16, Vers 15. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass sie sind die Erstlinge in Achaia und haben sich selbst verordnet zum Dienst den Heiligen. Freiwillig haben sie diesen Dienst angenommen. Also ein Diakon ist kein Sklave, der nur gewisse Forderungen anderer zu erfüllen hat, sondern der freiwillig dient in seinen Aufgaben. Genauso auch die Diakonisse Phöbe, denn die weibliche Form des Diakons ist ja die Diakonisse. Phöbe, Kapitel 16 im Römerbrief, Vers 1, von ihr wird auch gesagt, dass sie sich in den Dienst gegeben hat an der Gemeinde in Kenchreä. Römer 16, Vers 1. Ich befehle euch aber unsere Schwester Phöbe, welche ist im Dienst der Gemeinde zu Kenchreä, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich ziemt, den Heiligen, und tut ihr Beistand in allem Geschäfte, darin sie euer Bedarf, denn sie hat euch vielen Beistand getan, auch mir selbst. Also freiwillig in Liebe, das müssen wir zunächst so festhalten. Dienst, also auch der Frauen in der Diakonie, ist geboten, ja sogar gewünscht. Darum haben wir in 1. Timotheus 3, Vers 11 gelesen, dass die Diakone auch dienstbare Frauen haben sollen. Die Frauen sollen ihnen zur Seite stehen, und zwar ja auch mit gewisser Auszeichnung. Die Frauen sollen auch ehrbar sein, keine Lästerinnen. Es steht in den anderen Übersetzungen nicht schwatzsüchtig. Sie sollen nüchtern sein, also nicht überschwänglich in ihren Gefühlen. Und sie sollen treu sein in allen Dingen. Das heißt, diese Schwester soll auch ein seelsorgerlich mitfühlendes Herz haben, um ihrem Mann in seinen Dienstaufgaben durch Gebet und in der Tat willig und hilfreich ergänzend zur Seite zu stehen. Somit also auch eine Diakonisse zu sein. Diakonissen sind nicht nur solche, die eine bestimmte Tracht tragen, sondern das sind Schwestern, die der Gemeinde dienen, freiwillig dienen, um Jesu willen. Den Diakonen war also die soziale Versorgung der Gemeinde in Sonderheit anvertraut. Wir haben schon gesagt, Essensausgabe in Apostelgeschichte 6, aber auch das Weitertragen des verkündigten Wortes Gottes durch die Apostel und die Ältesten. Da lesen wir zum Beispiel von dem Diakon Philippus. Er war ja ein Diakon für die Essensausgabe abgestellt, dass dieser Diakon auch das, was er hörte durch die Apostel, weitertrug nach Samarien. Er wurde dort gehört in Samarien. Wir lesen das in Apostelgeschichte 8. Vers 5, Philippus kam hinab in eine Stadt in Samarien, also er war Armenpfleger, nicht? Und predigte ihnen von Christo. Das Volk aber hörte einmütig und fleißig zu, was Philippus sagte. Etwas später in diesem Kapitel, Vers 26 und weitere, sehen wir, dass Philippus auch gebraucht worden ist für den Kämmerer aus dem Mohrenland. Er wurde ihm zur Seite gestellt, um zu erklären, was dort im Propheten Jesaja steht, wer Jesus ist. Also diakonische Aufgabe ist nicht nur auf die sozialen Bereiche begrenzt, sondern auch auf die geistlich-seelsorgerlichen Bereiche ausgedehnt, um das Erfahrene, das Gehörte, weiter zu sagen, segensreich anderen mitzuteilen. Aber wir lesen ja in der Apostelgeschichte 8, dass hier Philippus nur vorbereitet hat in Samaria. Als er dann in der Vorbereitung fertig war, dann kamen die Apostel, dann kamen die Ältesten und besiegelten quasi das, was dort war. In Vers 14, da die Apostel hörten zu Jerusalem, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatten, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Also sie ließen den Philippus da nicht allein, den Diakon, sondern dann kamen sie. Aber diese vorbereitende, die weitertragende Arbeit des Wortes Gottes war auch dem Philippus übertragen und ist auch den Diakonen gegeben, bis zu einem bestimmten Grad. Und dann rief hier sozusagen Philippus die Unterstützung der Ältesten, weil sie von Gott eine noch andere Berufung hatten. Diener, Diakone sollen sich also in allen Dingen abhängig von Jesus Christus wissen und in der Heiligung durch die Führung des Geistes leben. Der Glaube in ihnen wird geprüft. Wir haben gelesen, die Gemeinde, die sollte ja nach diesen Diakonen Ausschau halten. Die Ältesten sollten auch ein Auge auf sie haben, sollten sehen, in welcher Art und Weise sie handeln und reden, sie dann, wenn sie geprüft worden sind und als geistlich empfunden worden sind, versuchen lassen und wenn das gut geht, sie weiter fördern. Hier ist also auch eine Prüfungsfunktion für die Gemeinde eingesetzt. Sie sollen schauen, sind das Leute, die uns fördern? Denn es geht ja um die Gemeinde, sie will ja gefördert werden. Darum soll sie erkennen können, ob das Männer und Frauen sind, die wirklich die Gemeinde voranbringen im geistlichen Leben. Prüft sie. Und wenn ihr sie geprüft habt und es geht in Ordnung, dann lasst sie weiterarbeiten. Lasst sie den Glaubensgeschwistern dienen, dann wisst ihr, sie werden ihnen im Segen dienen. Sie werden ihnen im Namen Jesu dienen. Sie werden Jesus an dem Nächsten groß machen wollen. Das Geheimnis des Glaubens soll ja in ihnen wohnen. Das ist nämlich das Geheimnis der Gemeinschaft mit Jesus selbst. Das ist ein Geheimnis in dieser Welt. Das ist ein Geheimnis auch vor den anderen. Das verspürt ja nur jeder. Aber die Auswirkung von diesem Geheimnis verspüren auch andere. Das Geheimnis selbst weiß nur der, der es in sich trägt. Aber die Auswirkungen erfahren auch andere aus der Kraft, die dann dort freigesetzt wird. Der Nächste soll durch dieses Geheimnis des Glaubens und das richtige geistliche Handeln, das kann man ja manchmal auch so an den Gesichtern ablesen, nicht verschlossen werden. Es handeln viele an anderen, aber dann geht die Jalousie runter. Wird immer ernster, immer verbissener. Daran kann man sehen, das Handeln war nicht gut. Was soll entstehen? Durch geistliches Handeln soll Dankbarkeit bei dem, an dem gehandelt wurde, entstehen. Dankbarkeit. Gott gegenüber nämlich. Eine Zuversicht, eine Freude. Und Vertrauen soll entstehen, so dass der, an dem gehandelt wird, sein Herz mehr und mehr freiwillig öffnet. Das ist diakonischer Dienst. Aber da, wo die Jalousien immer mehr runtergehen, fand kein diakonischer Dienst statt. Deswegen das Geheimnis des Glaubens, so haben wir gelesen, soll in ihnen bewahrt bleiben, damit es zu dem rechten Dienst an jedermann kommt. und die Herzen sich zu seelsorgerlichen Gesprächen öffnen. Solch ein Diener, Diakon genannt im Reiche Gottes, nimmt selber in der Freude am Herrn zu. Wir haben ja gelesen, wenn einer wirklich recht dient, ja, dann wird es ja zu einem Ausfluss der persönlichen Freude, Stärkung im Glauben, Freudigkeit an Jesus Christus. Also ein Dienst ist dann nicht nur ein Geben, sondern ein Nehmen, ein persönliches Auferbautwerden und auch gestärkt werden in dem Dienst. Ich lese uns da gleich mal die Übersetzung von Menge vor. Er sagt im Blick auf diesen Vers 13, denn die, welche den Dienst als Gehilfen gut versehen haben, erwerben sich dadurch eine wertvolle Vertrauensstellung und das Recht, im Vertrauen auf Christus Jesus mit voller Zuversicht aufzutreten. Das klingt für mich sehr deutlich. Vertrauensstellung und mit Zuversicht aufzutreten, wer so Jesus dient. Über allem steht das Wort Jesu. Der Übersetzer Albrecht hat es so gesagt aus Johannes 15, Vers 5b. Was Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Und diese Worte des Herrn, bittet doch den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet in die Ernte.